Die Radio Wissen um 14.02 Uhr. EPO haben Sie bestimmt schon mal gehört, Steroide, das Wort wahrscheinlich auch, und Wachstumshormon kommt Ihnen bestimmt auch bekannt vor. Alles das im Zusammenhang mit Spitzensport gesehen und zack sind wir beim Thema Doping. Und Doping-Affären im Spitzensport, die haben ja gezeigt, dass einige Athleten vor nichts zurückschrecken, also vor keinem Mittel, Medikament oder vor anderen und neuen Methoden, um ihre Leistung zu steigern. Und eine neue Variante stellt in dieser Hinsicht der Missbrauch der Gentherapie dar. Und die Mediziner und Molekularbiologen Perikles Simon von der Uni Mainz und Michael Bitzer von der Uni Tübingen, die haben an einem Verfahren gearbeitet, mit dem die Manipulation des Erbguts aufgedeckt werden kann. Ich habe hier eine Pressemeldung. Da steht Folgendes. Wir haben ein Verfahren gefunden, das Manipulationen im Erbmaterial nachweist. Jetzt muss die Dopingbekämpfung es nutzbar machen. Professor Dr. Dr. Perikles Simon, Sie kommen gerade von der Pressekonferenz. Schönen guten Tag nach Tübingen.
Guten Tag.
Wie waren denn die Reaktionen der Besucher der Konferenz? Das ist ja schon weltbewegend, was Sie da verkünden.
Ja, die waren eigentlich auch ganz begeistert, würde ich so in etwa sagen. Wir haben eben das Verfahren heute vorstellen können, weil das auch von dem Wissenschaftsjournal publiziert wird. Es ist jetzt dann auch im Netz für die Fachwelt ersichtlich und kann jetzt natürlich dann auch entsprechend kritisch gewürdigt werden.
Ich denke, wir sollten vielleicht erklären, Sie sagten ja, es ist in der Fachzeitschrift erschienen, für den Laien mal erklären und mir bitte auch, wie funktioniert denn Gendoping überhaupt?
Ja, man würde sich da zum Zwecke der Leistungssteigerung Erbsubstanz in den Körper einschleusen lassen. Sie müssen sich das so vorstellen, wenn Sie jetzt mehr EPO im Körper haben wollen, dann können Sie sich natürlich einfach das EPO-Protein spritzen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass Sie sich das Gen für EPO in den Körper installieren lassen und das dann auf Dauer anschalten und dann haben Sie einfach immer etwas mehr EPO-Produktion im Körper selber.
Das EPO ist zuständig für die Leistungssteigerung.
Und das EPO wäre dann letztendlich für die Leistungssteigerung zuständig, wird aber dann im Körper selber produziert und stellt uns natürlich vor eine analytische Herausforderung. Das ist ja dann nicht nur human identisch, das ist sogar bezogen auf den jeweiligen Menschen, der das gemacht hat, identisch. Das stammt aus dem selber.
Also für bisherige Methoden quasi nicht nachweisbar.
Genau.
Wie wirksam ist das denn?
Wir müssen befürchten, dass das wirksam wäre. Allerdings steht man vor technischen Schwierigkeiten, das anzuwenden. Man bräuchte sehr, sehr viel technisches Know-how, um eine Leistungssteigerung zu erzielen und diese dann auch noch lang genug zu überleben, um im Wettkampf zu starten, um es mal so auszudrücken. Deshalb glauben wir auch nicht unbedingt, dass es schon im Hochleistungssport zum Einsatz kommt.
Momentan. Also im Endeffekt schieben Sie einen Riegel vor zukünftige Technik.
Genau. Also es wäre zu befürchten, dass wenn die Athleten jetzt beim konventionellen Doping Probleme bekämen, was sie meiner Meinung nach momentan nicht haben. Die können nach wie vor EPO nehmen, wenn sie vorsichtig vorgehen. Sie können nach wie vor Steroide nehmen, Testosteron nehmen, wenn sie entsprechende Schutzmaßnahmen ergreifen, um nicht detektiert zu werden. Und insofern ist es für sie auch nicht attraktiv, Gen zu dopen. Aber wenn wir diese Methoden tatsächlich ausschalten könnten in Zukunft, dann wäre das eben das Horrorszenario nach dem Motto gar nicht mehr nachweisbar.
Also Sie vermuten, dass da schon geforscht wird, nehme ich mal an.
Wir befürchten das, ja. Also ich sag mal, im positiven Sinne wird dran geforscht, dass man diese Technologie des Gentransfers, also wo man Erbsubstanz in den Körper einschleust, zur Heilung nutzt. Das wäre dann die sogenannte Gentherapie. Und dort hat man in den letzten Jahren auch tatsächlich einige Fortschritte gemacht.
Was bewirkt denn das Gendoping im Körper? Ist das nicht auch vielleicht gefährlich? Sie sprachen ja eben gerade davon, man müsste es bis zum nächsten Wettkampf überhaupt erstmal überleben.
Ja, also das Schwierigste wäre momentan die Steuerung, wie viel von dieser Fremdsubstanz, die dann im Körper, also dieser Substanz, die der Körper selber produziert, das EPO beispielsweise, wie viel davon wirklich gebildet wird. Man bräuchte sehr viel technisches Know-how, um das gut einzuregeln, sodass man auch den gewünschten positiven Effekt hat und kein Überdopen sozusagen, bei dem dann die Nebenwirkungen knallhart durchschlagen. Und beim Gentransfer geht es sogar noch so weit, dass man ja auch die Erbsubstanz, die man im Körper hat, modifiziert und teilweise auch zum ungünstigen Zustand hin, sodass derjenige Krebs entwickelt.
Das ist natürlich eine schlechte Nebenwirkung. Wie kamen Sie denn überhaupt auf die Idee, zu forschen in dieser Richtung sind Humanbiologe und Mediziner und an der Uni Mainz tätig im Sportbereich. Hing das zusammen mit Ihrem Job da?
Also ich habe das auch in meiner Zeit in Tübingen schon angefangen. Ich bin erst vor einem Jahr nach Mainz gewechselt. Jetzt muss man sagen, Gendoping war einfach attraktiv, weil es hieß, es ist prinzipiell nicht nachweisbar. Und das stachelt uns Wissenschaftler doch besonders an. Dann kommt noch hinzu, dass wir für die Gentherapie, also gerade der Kollege Professor Bitzer, hat ja auch im Auge, dass man bei der Gentherapie kontrollieren will, wie effektiv die genetische Veränderung vonstatten ging und ob es Nebenwirkungen davon gibt. Und da ist das so ein Verfahren auch wieder hilfreich. Also da gibt es gleich zwei gute Gründe. Und ich meine, der dritte ist dann indirekter. Man hört immer wieder, es gibt ein Hase-und-Igel-Spiel. Also wir auf der analytischen Seite wären immer im Hintertreffen. Und das wollen wir jetzt einfach mal umdrehen. Es ist einfach so, dass wir auch nicht die finanziellen Mittel hätten, nachzuweisen, was man momentan nachweisen müsste. Also haben wir uns gesagt, weisen wir mal das nach, was jeder sagt, was gar nicht geht. Und wenn das dann geht, dann weiß man hoffentlich auf Funktionärs- und Sportpolitik-Seite, es ginge einiges. Es fehlt aber am Geld.
Also im Endeffekt haben Sie das Verfahren. Sie haben nachgewiesen, Sie haben nachgewiesen, dass man nachweisen kann, wenn in die Erbsubstanz eingegriffen wurde. Wie geht denn sowas? Vielleicht auch einfach erklärt.
Ja, es ist so, dass wir lange Zeit überlegt haben, Mensch, wo können wir das überhaupt detektieren? Wir waren uns sicher, wir müssen es entweder im Urin schaffen oder im Blut. Und wenn es da nicht geht, dann wird das nie in die Praxis kommen. Im Blut ist das Problem, dass die Leute natürlich versuchen, den Gentransfer möglichst spezifisch im Muskel irgendwo zu bewirken. Und das kann jetzt der Muskel am rechten Ringfinger sein. Es muss ja nicht irgendwo am Bein liegen. Und wie detektieren wir das? Also wir müssen es aus dem Blut raus schaffen. Und da haben wir ein Verfahren entwickelt, was hochsensitiv die körpereigene Erbsubstanz von synthetisch hergestellter Erbsubstanz unterscheiden kann.
Aber Sie sprachen ja eben davon, dass die quasi aus dem Mensch selbst stammen könnte, wenn man sich betrachtet.
Ja, allerdings nur beim oberflächlichen Blick. Die Erbsubstanz ist tatsächlich, das was eingebracht wird, ist tatsächlich minimal different. Es weist keine sogenannten Introns in der Fachsprache auf und daran erkennen wir sie letztendlich. Da gibt es dann noch den technischen Kniff, den wir zu bewerkstelligen hatten, dass man immer gut etwas nachweisen kann, was zu viel da ist. In dem Fall mussten wir etwas nachweisen, was fehlt, aber auch das haben wir hochsensitiv dann letztendlich hinbekommen.
Wie muss ich mir das vorstellen, wenn dieser Test mal auf den Markt kommt? Man geht in den Keller eines Sportlerhotels und nimmt eine Blutprobe und dann kommt die unter das Mikroskop oder wie geht das?
Ja, so in etwa. Also Sie können einfach eine normale Blutprobe vom Athleten nehmen. Sie brauchen keine besonderen Vorgehensweisen, so wie auch jetzt schon Blutproben von Athleten genommen werden. Sie zwacken ein klein bisschen von dem Blut ab. Uns reichen eigentlich ein Fünftel Milliliter, 200 Mikroliter reichen. Und dann wird die ganze Erbsubstanz, die da drin ist, aufgereinigt. Und innerhalb dieser Erbsubstanz suchen wir dann mit chemischen Schablonen nach dieser von außen eingebrachten, synthetisch hergestellten Erbsubstanz. Werden wir fündig, wissen wir, die kann nur synthetisch hergestellt und dann auf artifiziellen Weg in den Körper dieses Athleten gekommen sein.
Also Sie haben heute quasi Ihr Nachweisverfahren vorgestellt. Wann kann denn das in der Dopingfahndung eingesetzt werden?
Das ist eine Frage, die ich Ihnen als Wissenschaftler gar nicht beantworten kann. Das hängt natürlich auch von den finanziellen Mitteln ab, die wir zur Verfügung haben, um das Verfahren jetzt auch in anderen Laboren, vor allem in WADA-akkreditierten Laboren.
Das ist die weltweite Anti-Doping-Behörde.
Genau, dass in diesen Laboren das Testverfahren auch durchgeführt werden kann. Und dafür müssen wir natürlich auch erstmal sicherstellen, dass wir in allen Laboren auf gleichem Standard arbeiten.
Und was muss bis dahin noch alles passieren?
Bis dahin werden wir auch fleißig weiter Athleten testen und gar nicht mal mit der Maßgabe, die zu überführen, sondern erstmal mit der Maßgabe zu überprüfen, ob denn unser Verfahren aus Versehen falsch positive Befunde liefert. Denn es ist ja davon auszugehen, dass wir momentan, wenn wir zum Beispiel im Hobbybereich Athleten überprüfen, nicht damit rechnen müssen, dass da einer einen Gentransfer durchlaufen hat. Sollte da einer positiv werden, ist das ein Alarmsignal, dass unser Verfahren Gespenster sieht. Da haben wir allerdings jetzt schon 327 Athletenproben untersucht unter unterschiedlichsten Bedingungen und diese Gespenster haben sich zum Glück nicht eingestellt.
Also Sie haben es noch nirgendwo entdeckt quasi.
Richtig.
Wie ist das denn? Muss man die Mitarbeiter denn noch auch jetzt speziell schulen, die diese Doping-Kontrollen durchführen oder können die sowas von Hause aus?
Nein, Sie sehen das richtig. Die muss man speziell schulen. Es ist auch fraglich, ob wirklich in allen Anti-Doping-Laboratorien die Gerätschaften überhaupt zur Verfügung stehen, jetzt schon, die dafür vonnöten sind. Das sind keine großen Anschaffungen, aber es sind Anschaffungen und man muss natürlich im Anti-Doping-Kampf, wo wir zu wenig Ressourcen im Allgemeinen haben, sich sehr genau überlegen, wofür man das Geld ausgibt.
Mein letzter Tipp von Ihnen, denken Sie, Olympia 2012 in London, da wird es schon eingesetzt?
Das könnte sehr gut möglich sein, vor allem wenn man das auch als eine Art Prestigeobjekt betrachtet.
Professor Dr. Dr. Periktes Simon, er ist Mediziner und Molekularbiologe an der Uni Mainz und er möchte mit seiner Forschung dem Gendoping einen Riegel vorschieben. Vielen Dank.